Herzlich willkommen zu Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen Hamburg. Mein Name ist Jumoke Ulusanmi. Und in dieser Episode spreche ich mit der Filmemacherin Heidi Speckgonje. Sie hat einen Dokumentarfilm über die Fotografin Claudia Andujar gedreht. Der Film Die Vision der Claudia Andujar schildert ihr bewegtes Leben, in dem politisches Engagement und Kunst eng verbunden sind.
Ihre Fotografie hat was sehr Dialogisches.
Heidi Speckgonjes Film zeigt anhand von Archivmaterial und eigenen Aufnahmen, wie Claudia Andujar seit über 50 Jahren die Folgen von Brandrodungen, Plünderungen und Umweltzerstörungen im Amazonasgebiet anprangert. Hallo Heidi Speckgonje, schön, dass du da bist. Wir sitzen heute zusammen im Studio, um über deine Arbeit als Dokumentarfilmerin zu sprechen. Und in unserem Gespräch soll es heute vor allem um deinen aktuellen Film gehen, Die Vision der Claudia Andujar. Aber zunächst interessiert mich, warum macht man eigentlich Dokumentarfilme?
Mein Weg zum Dokumentarfilm führte über Journalismus. Ich hatte die Journalistenschule gemacht in Zürich. Das war eine sehr praktische Ausbildung. Ich habe wirklich als Lokalreporterin angefangen, in ganz kleinen, mit kleinen Themen. Und irgendwann fand ich Journalismus auch zu einschränkend. Ne? Man hatte eine Zeilenbegrenzung und das war mir irgendwann zu wenig für meine Themen und ich hatte auch Lust auf andere Themen und fing auch an zu fotografieren und war dann auf der Suche ehrlich nach einer Entwicklung dieses Arbeitsbereiches und stieß so auf den Dokumentarfilm. Ich hatte mich an der DFFB in Berlin beworben. Das war eine Schule, die sich sehr auf Dokumentarfilm konzentriert hatte. Und konnte dort dann dieses Genre studieren.
Deine Filme zeigen ja überwiegend das Leben von Menschen außerhalb von Europa. Und ich finde es interessant, dass du ja so aus dem Lokaljournalismus kommst. Wie kommt das, dieses Interesse sozusagen wirklich ganz weit in die Ferne zu gehen?
Die Schweiz ist ein kleines Land, ne? Und ein sehr abgekapseltes Land. Und ich kann, wenn ich mir die Heidi von ganz klein versuche zu erinnern, dann war das immer ein Mädchen, was eine große Sehnsucht hatte, mehr zu erleben, mehr zu verstehen. Und ich fand das auch in meiner Familiengeschichte begründet. Ne? Die Familie väterlicherseits kommt aus dem Friaul, da gibt es eine lange Migrationsgeschichte. Meine Mutter kam aus Luxemburg. Es gab auch da eine große Verwandtschaft mit eigenen Geschichten. Und da fühlte ich mich sehr zu Hause. Und das ist sicherlich ein Grund, wieso ich einfach auch keine Sorge oder keine Hemmungen hatte, mich nach außen zu orientieren.
Du hast jetzt gerade einen Film über die Fotografin Claudia Andujar gemacht. Wer ist Claudia Andujar? Wie bist du ihr begegnet?
Ich hatte von Claudia Andujar noch nie gehört. Ich wusste nicht, wer das ist und kam mehr oder weniger zufällig in eine Ausstellung in Frankfurt. Das war eine Retrospektive ihres fotografischen Werkes und ich war von Anfang an unglaublich berührt von ihren Fotografien und spürte ein großes Interesse daran, herauszufinden, wer diese Person ist, die diese Porträts, die im Mittelpunkt der Ausstellung standen, gemacht hat. Wen hatten diese Menschen angeguckt? Wer hat diese Fotografien gemacht? Und es war mir klar, dass diese Fotografien keine Schnappschüsse waren. Ne? Das liegt in der Qualität, die sichtbar wurde. Und das lag auch im Empfinden, was man hatte, wenn man diese Fotografien anguckt, dass da eine Beziehung entstanden sein muss, bevor es zu diesen Porträtaufnahmen kam. Und dann habe ich angefangen, mich mit Claudia Andujar zu beschäftigen und es dauerte nicht lange, dass ich es dann auch zu der Entscheidung kam, sie besuchen zu wollen.
Und wen hast du auf diesen Fotos gesehen? Wer hat dich auf diesen Fotos berührt?
Im Zentrum ihres Werkes ist eine Serie, die heißt Margados. Das sind Porträts von Yanomami, Männer, Frauen, Kindern, die ein Schild mit Nummern um den Hals tragen, also ein eigentlich sehr irritierendes Bild. Und in diesen Gesichtern blicken einem Menschen an in Sorge, in Hoffnung, in Unsicherheit, also eine große, große Palette von großen Gefühlen, die sie nicht zurückgehalten haben. Ne? Also das ist das, was sichtbar ist in diesem Werk. Und später habe ich dann eben auch herausgefunden, dass diese Fotos gar nicht als Teil eines fotografischen Werkes oder eines Auftrags oder einer fotografischen Idee entstanden sind, sondern dass der Hintergrund dieser Fotografien war, eine Art Krankenakten zu schaffen, um eine Impfkampagne, die Claudia Andujar organisiert hatte, auf eine Basis zu stellen. Also das war schon ein Teil ihrer sehr aktivistischen Arbeit, die irgendwann die fotografische Arbeit abgelöst hatte.
Wer sind die Yanomami und was steckte hinter der Impfkampagne, die Claudia Andujar organisiert hatte?
Die Yanomami sind ein indigenes Volk in Brasilien, ein großes Volk. Die Gebiete, die ihnen heute gehören, haben etwa die Größe von Portugal. Es liegt sehr, sehr abgelegen an der venezuelanischen Grenze. Und Claudia war Anfang der 70er Jahre, glaube ich, im Zuge eines Stipendiums der Guggenheim Stiftung, das sie bekommen hatte, auf dieses Volk gestoßen und hatte dann tatsächlich im Laufe ihres Lebens viel Zeit dort verbracht. Sie hatte über 2 Jahre dort auch gelebt und hat dieses umfangreiche Werk hergestellt. Und kurz nachdem sie dort ihre ersten Jahre verbracht hatte, gab es die Pläne der brasilianischen Regierung, dieses Amazonasgebiet zu erobern. Man sprach auch von einer Conquista. Und es wurde der Bau einer großen Straße, die das Yanomami-Gebiet durchqueren sollte, wurde geplant und umgesetzt. Und damit kam das in Gang, dessen Folgen wir heute noch spüren. Es kamen Holzfäller, Goldsucher, Missionare. Dieses Gebiet wurde entdeckt, erobert, ausgebeutet und damit kam natürlich auch eine Vielzahl von Krankheiten in das Gebiet und es gab mehrere Masernepidemien und diese Impfkampagne, ne, die Basis war für dieses fotografische Werk der Margados, war sozusagen diese Impfkampagne wurde quasi von Claudia initiiert, weil ganze Dörfer quasi dieser Krankheit zum Opfer gefallen sind.
Du sagst, das sei einfach ein irritierendes Bild. Warum haben diese Menschen Zahlen bekommen?
Claudia hatte mir das so erklärt, dass sie mit diesen Krankenakten eine Basis herstellen wollte, wo sichtbar ist, welche Impfungen hat eine Person bekommen. Sie haben das quasi in jedem Dorf auch durchgeführt. Und das Problem war, dass die Yanomami sich keine Namen gaben. Sie hatten Spitznamen, aber sie hatten keine Namen, mit denen man diese Krankenakten hätte identifizieren können. Und so entstand quasi die Idee, dass man ein Porträtfoto auf diese Krankenakte klebt und sie mit einer Nummer versieht. Und ich hatte dann in meiner ersten Begegnung Claudia auch darauf angesprochen, dass ich zu diesen Zahlenbildern andere Assoziationen hatte. Und Claudias Familie väterlicherseits war eine jüdische Familie, die in Rumänien, wo sie aufgewachsen ist, zu Beginn des Krieges ins Ghetto gesteckt wurde und die gesamte Familie väterlicherseits ist auch verschollen oder umgebracht worden. Und sie erzählte auch, die in ihrer Familie, in ihrer Wahrnehmung bedeuteten die Zahlen immer Tod, kennzeichnen, um jemanden auch umzubringen, zu entfernen. Und in ihrer Geschichte mit den Margados bedeuteten die Zahlen Hoffnung und Leben. Ja, also durch die Zahlen können die Menschen identifiziert werden, können geimpft werden, können kuriert werden. Und das war ihr unglaublich wichtig, auch da eine Umdeutung in ihrer Arbeit festzustellen.
Was war vorher passiert, damit die Menschen sich überhaupt auf so eine Kampagne, die ihnen ja wahrscheinlich völlig fremd war, einlassen konnten? Welche Rolle hat Claudia Andujar vorher in dem Leben dieser Menschen gespielt?
In diesen Blicken der Menschen kommt sehr vieles zum Ausdruck. Ne? Es kommt auch Angst zum Ausdruck, es kommt Sorge zum Ausdruck. Ne? Es ist wirklich eine große Palette an Gefühlen. Und man muss sich das vorstellen, Claudia hatte so, sie hat auf Film, ja, sie hatte ja mit Fotofilm gearbeitet, hatte ein kleines Labor dabei, hat vor Ort die Negative entwickelt und sofort auf die Akten geklebt. Also es war so eine Art Buschlabor, was sie dabei hatte. Und so sind sie von Dorf zu Dorf gezogen. Aber es ist dem Team, also ihr und den Ärzten, die diese Impfungen durchgeführt haben, tatsächlich einfach gelungen, zu überzeugen, dass diese Impfungen lebensnotwendig sind. Zum Teil kannte sie die Leute auch schon. Sie hatte davor ja 2 Jahre in der Gegend gelebt und konnte auch einen Teil der Sprache. Und die Not war auch so groß, also es waren bis dahin auch einfach sehr, sehr viele Menschen schon gestorben an diesen eingeschleppten Krankheiten, dass da sicherlich auch einfach eine Bereitschaft vorhanden war.
Und davor hatte Claudia Andujar ja auch schon fotografiert.
Sie fing eigentlich mit Malerei an. Sie hatte Malerei studiert und hatte dann aber festgestellt, sie sagt das ganz schön, dass das nicht zu ihrem Temperament passe, weil sie sich doch mehr für Menschen interessiert habe und fing eigentlich an, wirklich als Dokumentarfotografin zu arbeiten. Sie hatte Reportagen gemacht über Homosexuelle in Sao Paulo, in den Großstädten. Sie hatte über Wochen Emigranten begleitet, die von den umliegenden kleinen Orten in die Großstädte gezogen sind und hatte Nächte an Orten verbracht, die sie einfach interessiert hatte. Und sie hatte aber auch Modefotografie gemacht. Sie hat selber zum Teil auch gemodelt. Sie war wirklich eine sehr, sehr attraktive Frau. Auch, und sie hat im Theater gearbeitet. Sie war ja Amateurfotografin. Sie hatte sich das wirklich einfach selber auch beigebracht und Maria kam in Brasilien an, fühlte sich dort nach einer langen eigenen Migrationsgeschichte sofort heimisch, obwohl sie die Sprache nicht konnte. Sie konnte Ungarisch und Deutsch und Französisch und Englisch, aber sie sprach kein Portugiesisch. Und so entdeckte sie eigentlich die Fotografie, weil sie ein Mittel für sich gesucht hatte, um mit den Menschen in Kontakt zu kommen, um Freundschaften aufzubauen, wie sie es auch sagt. Und ich glaube, das steckte sozusagen immer in ihrer Fotografie drin. Also ihre Fotografie hat was sehr Dialogisches. Ne? Also man spürt, dass sie mittels ihrer Fotografie mit den Menschen spricht. Und ich glaube, das steckt mit drin als Qualität.
Ja, Jetzt haben wir so einen großen Bogen geschlagen, um von den ersten Bildern, die du gesehen hast von Claudia Andujar, zu der Geschichte, die dahinter steckt. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie bist du dann mit ihr in Kontakt getreten?
Ich hatte irgendwann eine Telefonnummer von ihr bekommen und hatte angerufen. Und wir konnten Französisch sprechen. Ich sprach auch kein Portugiesisch. Und sie war relativ schnell auch bereit, dass ich sie besuche.
War dir dann schon klar, dass du einen Film über sie machen wolltest?
Nee, gar nicht. Gar nicht. Ich war wirklich einfach interessiert an ihr. Und ich erinnere mich noch, sie wohnt in einem unglaublich schönen Apartmenthaus mitten in Sao Paulo im 18. Stock. Und ich hatte geklingelt und man hörte so tak, 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 tak die Schritte und dann geht die Tür auf. Und sie stand da und dieser allererste Blick, den man austauscht, da liegt schon so viel drin. Also, und es war ein schöner, es war eine warme Begegnung. Und die Sprache gehörte damit dazu. Französisch ist die Sprache ihrer Kindheit, die Sprache, mit der sie sich mit ihrer Mutter unterhalten hat und die Sprache, die uns auch ein bisschen verbunden hat, weil da, wo sie geboren ist, das ist nur 30 Kilometer von dem Ort entfernt, wo ich aufgewachsen bin. Also unser Französisch war auch sehr ähnlich. Und das war von Anfang an etwas, was uns nahegebracht hat. Und ja, und ich hatte ein Team dabei und wir hatten uns dann darauf geeinigt, dass wir jeden Tag ein paar Stunden uns Zeit nehmen, um durch ihr Leben zu gehen, anhand von den wenigen Fotoalben, die diese lange Migrationsgeschichte auch überlebt haben, die sie dabei hatte. Und so sind wir Stück für Stück durch ihre Kindheit, ihre Jugend, den Krieg, den Verlust in ihrer Familie, das Suchen nach einem Ort. Sie meinte auch, sie suchte auch Abstand von der Geschichte. Sie hat den Namen gewechselt, sie wollte nicht mehr Claudine heißen, suchte also wirklich ein neues Ich. Sie wollte sich mit was Neuem identifizieren, nannte sich fortan Claudia, hatte geheiratet, um selbstständig zu werden, also um von der Familie quasi wegzukommen.
Ist das aufgegangen, das Heiraten, um selbstständig zu werden?
Es hat ihr zumindest für den ersten Schritt geholfen. Sie hatte bis dahin bei einem Onkel gelebt, der aber sehr auf sie geachtet hatte und von dem sie sich sehr eingeschränkt fühlte. Und diesen ersten Schritt konnte sie quasi als verheiratete Frau dann realisieren. Aber das währte nicht lange. Ne? Das währte nicht lange. Die hatten sich dann getrennt und von dem Moment an war sie auch tatsächlich selbstständig. Und sie ist alleine gereist. Ne?
Wann war das? Denn Claudia Andujar ist ja Jahrgang 31, nicht wahr? Das heißt,
sie hat mit 17 geheiratet.
So früh?
Sie hat sehr früh geheiratet, genau. Ja. Und was ich aber wirklich bewundert habe, sie ist dann tatsächlich, ich weiß nicht, wie das zu der Zeit überhaupt möglich war, aber überhaupt keine Sorgen, keine Ängste, keine Bedenken, Südamerika alleine zu bereisen. Sie war in Peru, sie war in Bolivien und kam so irgendwann auch nach Brasilien und war immer alleine unterwegs und hat fotografiert und hat Tagebuch geschrieben und sich die Reisen aufgemalt. Also hatte wirklich durch das Reisen und das Fotografieren dann auch allmählich diese Persönlichkeit entwickelt und auch eine Form gefunden mit ihrer eigenen Sensibilität und mit ihrer Empathie ein Umfeld sich zu schaffen, ein berufliches Umfeld, wo sie das einfach auch einbringen konnte.
Und das war dann die Dokumentarfotografie zunächst für Magazine, ist das richtig?
Genau, ja. Genau. Ja, da fand sie sozusagen einen Ort, ne? Das war auch die Zeit der großen Dokumentarreportagen im Live und Realidade. In Brasilien gab es tolle Illustrierte und da wurde man auch tatsächlich auf sie aufmerksam und so kam auch dieses eine Stipendium dann zustande.
Das heißt, sie war, bevor sie eigentlich in Kontakt kam mit den Yanomami, schon eine erfolgreiche, wenn man so will, Fotografin. Konnte selbstständig sein, davon leben.
Hatte auch immer experimentiert. Ne? Sie hat sich da wirklich sehr, sehr interessiert. Sie war auch in der Gruppe mit anderen Fotografen zusammen, traf da auf ihren zweiten Mann, den George Love, mit dem sie auch gemeinsame Projekte realisiert hatte. Experimentierte sehr mit Farbfotografien auch, fing auch sehr früh an mit Doppelbelichtungen zu arbeiten. Also die Arbeit im Labor hat sie immer sehr interessiert. Das war ein wichtiger Teil bis heute. Also heute fotografiert sie nicht mehr, aber sie arbeitet mit ihren bestehenden Fotografien und erstellt Installationen dazu, kombiniert sie, bearbeitet sie in Doppelbelichtungen. Das ist unglaublich faszinierend, da nach wie vor dieses eigene Werk permanent weiterentwickelt.
Das würde mich auch mal interessieren, ja, auch aus deiner Sicht als Dokumentarfilmerin, wie du das einschätzt, denn ich habe gelesen, dass Claudia Anujar in der Zeit, in der sie mit den Yanomami zusammengelebt hat, verstanden hat, dass die eine ganz andere Bilderwelt erleben und dass sie nach und nach eigentlich versucht hat, so den dokumentarischen Charakter des Fotoapparats zu unterlaufen, eben durch solche, ich sag mal, Manipulationen. Ich empfinde das so, dass sie fast was Unwirkliches oder Traumhaftes haben, weil sich Körper so fast in Licht auflösen oder es gibt so Fotografien aus dem Inneren der Häuser, in denen die leben, die ja, ich glaube, so aus Blättern eigentlich irgendwie die Wände gewebt worden sind, wo das Licht einfällt und das ist fast so wie, ich finde, es hat fast so eine Atmosphäre wie so Stadtlichter oder so. Ich finde, man, also ich musste da zweimal hingucken, um überhaupt zu verstehen, was ich da sehe. Und hast du auch mit ihr über diese Wahrnehmung oder die Bildwelt der Yanomami sprechen können? Hat sie dir etwas darüber erzählt, warum sie sich dafür entschieden hat, so, ja, so derartig mit den Bildern zu spielen, mit Farben zu spielen, mit Filtern?
Ich glaube, es waren zwei Momente. Das eine war tatsächlich, dass sie ja sehr, sehr viel Zeit verbracht hat und zum Beispiel diese Rituale, die ein ganz wichtiges Thema sind in ihrem fotografischen Werk, dass sie die wirklich über einen langen Zeitraum immer wieder erlebt hat in ganz unterschiedlichen Intensitäten und Phasen. Und man muss auch sagen, dass bei den ersten Reisen Claudia kaum fotografiert hat. Also sie ist nicht als Fotografin dorthin. Sie hat sich nicht mit ihrem Arbeitswerkzeug in diesen Erzählraum hineinbegeben, sondern sie hat erlebt, geguckt, empfunden und dann Schritt für Schritt angefangen, dort zu fotografieren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das eigentlich ja bedeutet, dass sie erstmal ein menschliches Empfinden zu fassen bekommen wollte. Also sie wollte selber eine Haltung einnehmen, sie wollte Erfahrungen sammeln, sie wollte auch ihre Ideen entwickeln lassen und hat sie dann sehr professionell in einem zweiten Schritt dann umgesetzt. Als dann quasi so eine dieser großen Zeremonien stattfand, da wusste sie sehr präzise, wo sie sich positionieren muss. Sie wusste sehr präzise, was als nächstes passierte. Also sie kannte diese Abläufe. Und ich will nicht sagen, dass das wie eine Studioaufnahme dann wurde für sie, aber sie hatte sozusagen eben nicht in diesem 1:1-Modus dort gearbeitet, sondern mit einem ganz großen Wissen über diese Situation. Und das spürt man in den Fotografien, weil die keine Zufälligkeit haben. Es sind keine Schnappschüsse, sondern jedes Bild hat einen ganz, ganz präzisen Ausdruck, einen ganz präzisen Moment festgehalten.
Was hat Claudia Anujar interessiert? Was zeigt sie uns von den Yanomami?
Claudia hat auch in Serien gearbeitet. Ne? Sie hatte durchaus auch sich auch Themen vorgenommen. Und die Themen waren zum Beispiel eine Jagd. Die Themen waren, wie gesagt, Rituale. Die Themen waren aber auch im weitesten Sinne die Natur und Menschen in der Natur. Und wie gesagt, in den Städten, sie hat ja auch viel in Sao Paulo fotografiert, da war es Homosexualität, sie hat aber auch Architektur fotografiert. Also es gab schon diese Themen, die auch die Zeit gestellt haben. Und das ist unglaublich spannend, jetzt auch als Dokumentarfilmerin hilft es auch eine Form zu finden, weil dieses Serielle in Claudias Fotografie mir hilft, eine Erzähllinie auch zu finden.
Du sagtest, dass dich auch interessiert hat, wie Claudia Andujar sich für Körper interessiert. Was meinst du damit?
Es gibt diesen Pavillon Inhotim, heißt das in Brasilien, wo sie drei Säle bespielt, eine feste Ausstellung. Und da gibt es in diesem Raum gibt es zum Beispiel einen Saal, wo nur Körperfotografien zu sehen sind. Ne? Von Yanomami, Frauen, Männer, Kindern. Und die sind sehr fotografisch und erinnern auch sehr an Malereien, ne? Weil sie die Körper zum Teil in Einzelteile darstellt. Es geht hier um Licht, um Formen. Es sind unglaublich ästhetisch, sehr schöne Fotografien. Ich fand das sehr faszinierend und hatte dann aber im Entdecken ihrer weiteren Fotografien, auch über Homosexualität und dem weiteren fotografischen Werk, auch tatsächlich so entdecken können, dass Form und Körper sie unglaublich interessiert hatten. Und das fand ich so ungewöhnlich auch für die Zeit, für die 50er, 60er Jahre. Und hatte mir dann ein bisschen versucht zurechtzulegen, und ich weiß auch nicht, ob der Gedanke stimmt und ob er zu Ende gedacht ist. Ich bin da selber noch dabei, drüber nachzudenken. Aber Claudia ist ja während dem Krieg aufgewachsen im besetzten Rumänien, in einer Welt, wo man vor allem Uniformen sah, Menschen, die dick eingepackt waren, die eher harte Stoffe trugen, um sich gegen etwas zu wappnen, wo es einen Mangel gab an schönen, weichen Stoffen, wo sie eigentlich mehr von gepanzerten Menschen umgeben war und sich selber wahrscheinlich auch gepanzert hat, um diese Verluste auch zu ertragen und sich nicht zu sehr davon verletzen zu lassen, also sich zu schützen. Und ich glaube, dass diese 60er Jahre dann dieses Ankommen in Brasilien, in einer komplett anderen Welt, mit einem neuen Namen, den sie sich gegeben hat, für sie auch eine Entdeckung war eines befreiten, eines atmenden Körpers, der sich mit Luft verbindet, mit Natur, mit Sonne.
Der sich zeigen darf.
Der sich zeigen darf, der keine Angst hat, schutzlos zu sein, wo es auch um die Schönheit geht, also nicht tote Körper, sondern lebendige Körper. Sie hat auch viele Geburten fotografiert. Also ich fand irgendwann, dass diese Körperaufnahmen für sie so ein Bekenntnis zum Leben sind, zu Hoffnung, zu Schönheit.
Mich würde mal interessieren, welche Rolle Claudia Andujar in der Gemeinschaft der Yanomami gespielt hat, also auch vor dem Hintergrund ihrer eigenen Geschichte, denn sie hat ja viele Verluste erlebt, sie hat wenig Zeit mit ihrer Mutter verbracht, sie hatte eine enge Beziehung zu ihrer Großmutter, die dann im Konzentrationslager umgebracht worden ist. Sie war viel alleine unterwegs, ist dann auf die Yanomami getroffen und in deinem Film kommt ja auch Davy Kopenawa zu Wort, der sie als Mutterfigur beschreibt.
Es gab ja den Moment Mitte der 80er Jahre, wo mitten in der Militärdiktatur man ihr verboten hat, weiterhin diese Impfkampagnen zu machen und überhaupt in diesen Gebieten tätig zu sein. Und man setzte ihr tatsächlich eine Frist von 24 Stunden. Sie musste alles packen und das wurde abgeholt von Regierungsagenten, wurde nach Sao Paulo zurückgeflogen und hatte quasi Verbot, weiterhin im Amazonas zu arbeiten.
Wie lange galt dieses Verbot?
Bis Anfang der 90er Jahre dann doch. Und mit diesem Verbot war dann für sie klar, dass sie andere Mittel und Wege suchen muss, um auf die Situation der Yanomami aufmerksam zu machen. Sie hat eine Organisation gegründet, eine NGO, mit zwei, drei anderen Mitstreitern. Und sie begann tatsächlich in großem Maße Aufmerksamkeit und zu schaffen. Und von Anfang an war Davy Kopenawa, den sie als jungen Mann kennengelernt hatte, der gut Portugiesisch sprach oder sozusagen auch für sie und andere gedolmetscht hatte und der sie heute als seine Mutter bezeichnet. Ne? Also Davy und Claudia haben ganz viele dieser Kampagnen dann zusammen unternommen und Unterschriften gesammelt und enorm viel Druck ausgeübt auf die Regierung, mit sozusagen dieses Gebiet der Yanomami übertragen wird, ne? Mit Landrechte übertragen werden. Und das ist ihnen dann 1991 auch gelungen. Es gibt die Demarkierung dieses Landes, es gibt eine Urkunde, dass ihnen dieses Land übertragen worden ist.
Und das ist ja auch wortwörtlich zu verstehen. Ne? Es gibt ja wirklich irgendwie so Art Demarkierungssteine, die dort im Wald ausgesetzt
Grenzsteine.
Grenzsteine, genau. Mhm. Die dort den Wald markieren.
Ja, das war ein unglaubliches Unternehmen, ne? Weil das musste erstmal kartografiert werden und man musste sich einigen, was ist denn eigentlich das Gelände, und das ist eine Riesenleistung.
Mhm. Du hast auch gesagt, dass dich interessiert hat, wie Claudia Andujar mit diesen Herausforderungen ihrer aktivistischen Arbeit umgeht oder umgegangen ist, also psychisch, politisch, finanziell. Das muss ja eine ungeheure Belastung für sie gewesen sein. Wie hat sie das denn gestemmt? Also hat sie eigentlich auch gefährlich gelebt?
Ich glaube, es gab tatsächlich Momente in den indigenen Gebieten, wo es nicht ungefährlich war zu arbeiten, ne? Weil sie ja tatsächlich einfach auch Zeugnisse festgehalten hatte, ne? Beweise festgehalten hatte über die Zerstörungen, über den Tod, die Verbrechen, die dort stattgefunden haben. Sie hat sich aber nie davon beirren lassen. Also sie war sowas von angstfrei einerseits, sowas von mutig. Und ich weiß aus Erzählungen von Mitstreitern, dass sie auch unglaublich hartnäckig war und an diesen Ministerientüren geklopft und gerüttelt hat, bis man sie tatsächlich eingelassen hat und ihr zugehört hat. Also sie hatte da eine unglaubliche Kraft, war der Motor dieser ganzen NGO, dieser Organisation, und hat es auch immer geschafft, Mittel und Wege zu finden, um Kampagnen zu organisieren, zu finanzieren. Also ohne Claudia, sagt Davy Kopenawa, wäre das Land der Yanomami bis heute nicht demarkiert.
Und damit sozusagen der Ausbeutung freigegeben?
Zumindest nicht in dem Maße, wie es vielleicht in anderen Gebieten möglich ist. Ne? Weil Davy Kopenawa auch erzählt, auch 50 Jahre später, eigentlich in diesen ganz abgelegenen Gegenden, sich die Geschichte wiederholt und Holzfäller und Goldgräber und Ausbeutung nach wie vor stattfindet. Also dass die Gesetze zwar da sind und auch klar definiert sind, aber dass es keine ausreichenden Bestrebungen gibt, diese Gesetze vor Ort auch durchzusetzen. Und das ist eine große Bitterkeit, die auch bei Claudia spürbar ist, und eine Verzweiflung auch und auch eine Sorge, ne, weil sie sich auch fragt, wer soll sich nach uns um die Rechte kümmern und wer soll sich dafür weiterhin einsetzen.
Claudia Anduscha ist jetzt 93.
Ja.
Weißt du, wann sie das letzte Mal im Gebiet der Yanomami war?
Das ist gar nicht mal so lange her. Das sind vielleicht 4-5 Jahre. Da war sie in Katrimani. Das ist eine ehemalige Missionsstation. Da gibt es auch einen kleinen Flughafen. Aber das war schon eine beschwerliche Reise dann auch für sie. Also sie wurde mehr getragen, als dass sie gehen konnte. Und sie hat auch nicht mehr fotografiert, aber es gab Begegnungen, die ihr wichtig waren. Auch eine Form von Abschied nehmen.
Ich habe mich gefragt, ob die Arbeit von Claudia Anduscha auch auf Kritik gestoßen ist, als weiße, privilegierte Frau, indigenes Leben abzubilden. War das ein Thema? War das etwas, was man ihr vielleicht auch vorgeworfen hat?
Ich bin dieser Kritik nie begegnet in dem Sinne. Also ich bin einer Sorge begegnet. Das sind Themen, die sich stellen bei der Verwertung eines Films, beim Plakat eines Films. Wie bewirbt man einen Film? Was für Assoziationen weckt ein Plakat? Aber tatsächlich liegt es in Claudias Ernsthaftigkeit begründet, dass man diesen Vorwurf ihr nie gemacht hat. Also ihre aktivistische Leistung, die immer mit der Fotografie zusammenhing, steht absolut im Fokus der Wahrnehmung. Also dieser Vorwurf, dass sie sozusagen in Gebiete reist und nach 2 Tagen mit einer fotografischen Sammlung wieder zurückreist und das dann veröffentlicht oder so, das entsprach ihr gar nicht, das hat sie gar nicht interessiert.
Dein Film beginnt ja mit sehr eindrücklichen Geräuschen. Also man hört Quietschen, Trällern, Zirpen. Ist das laut dort bei den Yanomami?
Ja, Urwald ist wahnsinnig laut. Und zwar vor allem morgens um 4 und abends um 16 Uhr ist es enorm laut. Und es ist auch laut, weil man sonst nichts anderes hört, ne? Es gibt keine Motoren, es gibt keine Handyklingeln, sondern es sind wirklich nur die Naturgeräusche und das Summen, und das sind sehr lebendige Geräusche.
Und wie habt ihr dieses Gebiet eigentlich erreicht? Also Tonmann, Kameramann, das Equipment mitzunehmen. Wie reist man in das Gebiet der Yanomami?
Also wir sind nach Caillou gefahren, weil wir ja vorher eben eine längere Suche lanciert hatten, um die Raimundinha zu finden. Raimundinha wurde von Claudia als sehr junges Mädchen fotografiert und hat für sie eine wichtige Bedeutung. Und ich wollte herausfinden, gibt es Raimundinha noch und wie hat sie diese Begegnung mit Claudia erlebt?
Warum hatte Raimundinha eine wichtige Bedeutung für Claudia?
Ja, sie erzählt im Film, sitzt sie in dieser Ausstellung, umgeben von ihren Fotografien, und blickt auf ein Porträt, was gegenüber an der Wand hing, und guckt sie an und sagt, sie gab mir den Glauben an das Leben zurück. Sie gab mir den Grund nach meiner Geschichte, nach dem Verlust in meiner Familie, an das Leben zu glauben. Und sie machte das an diesem Mädchen auch fest. Und das war für mich ein sehr eindrücklicher Moment und ich wollte herausfinden, wie Raimund Dinia das erlebt hat. Und es war eine längere Suche, weil such mal eine Raimund Dinia. Aber so nach einem halben Jahr bekamen wir plötzlich Nachricht, dass Raimund Dinia in Caillou lebt. Und in Caillou gab es eine Krankenstation. Das heißt, dort gab es auch eine kleine Landepiste. Es war also erreichbar.
Und wie war die Begegnung mit Claudia Andujar für Raimund Dinia? Gab es da eine Entsprechung?
Ja, das gab. Raimund Dinia war ein Waisenkind und erzählte auch, dass sie Claudia als kleines Mädchen begleitet hat und ihre Fototasche getragen hatte und ihr im Wald auch ganz vieles gezeigt hatte. Also sie war so eine kleine Assistentin von Claudia. Das fand ich ganz witzig. Und viel, viel später gab es dann tatsächlich eben diesen Moment, wo dieses eine Foto entstanden ist. Und es scheint so, als ob sie sie tatsächlich nur einmal fotografiert hatte. Und sie meinte, sie war zuerst schüchtern und was macht die da mit mir? Und kannte aber den Fotoapparat schon. Und Claudia hat ihr gut zugesprochen, sie brauche keine Angst zu haben. Sie guckt quasi nur durch diesen Fotoapparat und sehe sie. Und viel wichtiger war später dann für Raimund Dinia gefragt zu werden, ob sie einverstanden ist, dass dieses Foto erhalten bleibt. Weil sie uns dann erklärte, wenn jemand stirbt, dann wird sein gesamter Besitz und alles, was an ihn erinnert, wird mit ihm verbrannt. Und eigentlich müssten auch die Fotos verbrannt werden. Aber da machte dann Raimund Dinia eine große Ausnahme und meinte, dieses Foto ist weit weg, wo es ausgestellt wird. Es ist nicht hier im Dorf. Es ist vor langer Zeit entstanden und sie erlaubt, dass dieses Foto auch weiterhin präsentiert wird.
Wie alt ist Raimund Dinia jetzt?
Ja, sie wird so Mitte, Ende 50 sein.
Mhm. Mir ist in deinem Film aufgefallen, dass du ja auch Fotos von Claudia Andujar gewisserweise zitierst, nicht wahr? Man sieht Leute in ähnlichen Umgebungen, in ähnlichen Haltungen. Inwieweit hat sich das Leben der Yanomami sichtbar äußerlich verändert? Also gibt es weniger Bezug zur Natur?
Als wir dort waren, gab es einen Generator, es gab Strom, es gab Wasserflaschen. Ne? Also es gab keine Handys, weil es kein Funknetz gab. Aber als Claudia dort war, gab es das alles nicht mal. Ne? Also die Verhältnisse sind tatsächlich nicht zu vergleichen, dass sich wirklich eine Situation ausgesetzt, die noch mal viel anders war, abgesehen davon, ne? Dass es auch tatsächlich mittlerweile nicht mehr so einfach ist, in den Gegenden einzufallen. Ne? Also da gibt es schon so Selbstorganisationen, die sehr wachsam sind, ne? wenn Großwildjäger auftauchen oder Holzfäller oder Goldgräber. Das war alles zu ihrer Zeit natürlich viel existenzieller. Aber ich kann nicht sagen, dass ich wirklich einen verbindlichen Eindruck wiedergeben könnte, was sich verändert hat. Eher vielleicht ein Gefühl dafür, was für eine Leistung es ist, eigentlich so ein Dorfleben und ein Stadtleben parallel zu leben. Also die jungen Yanomami, die ja tatsächlich zum Teil auch dann an weiterführende Schulen gehen, in den nächsten Orten und am Wochenende nach Hause zurückgehen. Also die quasi in diesen beiden Kontexten leben und das bewältigen können. Also das ist ja eine riesen praktische Erfahrung auch.
Und wie zeigt sich das?
Also wir hatten eine wirklich eine ziemlich lustige Begegnung. als wir dann zurückgeflogen sind in diesem Buschflieger, stieg auch eine junge Yanomami-Frau ein und die hatte eine Plastiktüte dabei und sonst war sie in ihren traditionellen Kleidern angezogen.
Die wie aussah?
Quasi ein Lendenschurz und eine freie Brust mit Ketten und Bändern geschmückt. Und sie hatte ein bemaltes Gesicht, aber hatte, was für die Yanomami typisch ist, diese Holzstäbchen um die Lippen, trug sie Holzstäbchen.
Also durch die Haut?
Durch die Haut, ne? Also wie so große Schnauzhaare sieht das aus. Und kurz bevor wir gelandet sind in der Bezirksstadt, dann nahm sie diese Holzstäbchen raus und setzte Piercings in die Lücken und zog ein paar Leggings an und ein T-Shirt und spazierte aus dem Flughafen raus und verschwand in dieser Welt. Und die Verwandlung ist natürlich rückwärts dann genau gleich und das fand ich sehr faszinierend, weil das einfach für eine unglaubliche praktische Form spricht, dass man wirklich so unterschiedliche Leben als ein Leben verstehen kann. Und das habe ich wirklich auch bewundern können. Das fand ich großartig.
Die Yanomami glauben, wenn der letzte Schamane stirbt, geht die Welt unter. Und ich weiß, dass das jetzt eine große Frage ist, aber wie kann sozusagen das Weitergehen für die Yanomami, das traditionelle Leben wird integriert in unsere westliche, technologisierte Welt. Aber wo führt das hin?
Ich glaube, den Schritt müssen die westlichen Länder machen. Den Schritt müssen alle Nicht-Yanomamis machen, ne? In einem Umdenken, dass wir ein gemeinsames Klima haben und eine Verantwortung haben, die nicht nur Europa betrifft, sondern das Denken umfassender ist. Und das ist ja etwas, was die Yanomami sehr unterscheidet in ihrem Denken, in ihrem Verständnis von Welt. Es gibt eine Welt, in der sind wir alle zusammen und die ist nicht unterteilt in Verantwortlichkeitsgebieten. Der Himmel umfasst uns alle. Und nur wenn es wirklich diese gegenseitige Rücksichtnahme auch gibt, gibt es da tatsächlich eine Hoffnung, nicht für die Yanomami, sondern für uns als Menschheit. Und in diesem ganzen Denken eines Kosmos in der Schöpfungsgeschichte wird so deutlich, dass es diese Zusammenhänge eben gibt. Und das ist, denke ich, der einzige Weg, der uns als Menschheit auch vor dem Untergang bewahrt. Und dieses Wissen der Yanomami um die Zusammenhänge und der tiefe Glauben auch an eine Verbindung zwischen Natur und Menschen und auch das Vertrauen, was da drin liegt, das auch zu teilen und zu unterstützen und zu fördern und davon auch zu lernen. Ich glaube, das ist die große Botschaft, die wir verstehen müssen. Es geht nicht um den Amazonas, es geht nicht um ein Volk, sondern es geht tatsächlich um so ein umfassendes Bild der Welt.
Das war ein sehr schönes Schlusswort. Danke, Heidi Spekunia, für das schöne Gespräch.
Danke. Danke auch.
Heidi Spekonias Film macht deutlich, welches wichtige Erbe die heute 93-jährige Claudia Anduja den BewohnerInnen des Amazonas hinterlassen hat. Heute leisten die jungen Yanomami selbst politische Aufklärungsarbeit. Wie der Kampf für ihren Lebensraum weitergehen wird, bleibt ungewiss. In den Shownotes findet ihr mehr Infos über die Fotoausstellung von Claudia Anduja, The End of the World, im Foxy, dem temporären Haus der Fotografie. Und noch etwas. Ab sofort findet ihr bei Das ist Kunst die Shorties. Ein neues Format, in dem euch Julia Schulze-Darup und Matthias Schönebäumer kurz und knapp alles Wissenswerte rund um die aktuelle Ausstellung in den Deichtorhallen erzählen. Worum geht es eigentlich? Wer sind die KünstlerInnen? Und was muss ich eigentlich sonst noch über die Ausstellung wissen? Die Shorties sind der perfekte Einstieg für euren Ausstellungsbesuch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst eine Bewertung und empfehlt ihn gerne weiter. Wir freuen uns über Feedback, am besten per Mail an dasistkunst@deichtorhallen.de. Und nicht vergessen, einzuschalten zur nächsten Folge von Das ist Kunst, dem Podcast der Deichtorhallen in Zusammenarbeit mit Byte FM. Tschüss, sagt Jumoko Olusani.